Liebe Zuhörer, herzlich willkommen bei der zweiten Folge der Freiwilligen Filmkontrolle, dem Filmpodcast und Serienpodcast von Rolling Stone. Gemeinsam gemacht von Sasa Niasseri und Arne Wielander. Wie ihr inzwischen wisst, gibt es uns ja auch auf Facebook und Instagram von Rolling Stone betrieben. Schaut vorbei, gebt jetzt ein Like und hinterlasst gerne mal einen Kommentar oder Leserbrief. In der heutigen Folge geht es um eine die zweite Staffel der Netflix-Serie Mindhunter, als auch um einen Klassiker, wie wir uns vorgenommen haben, immer zu besprechen, nämlich diesmal das 50. Jubiläum des James-Bond-Films im Geheimdienst ihrer Majestät 1969 mit dem einzigen Auftritt von George Lazenby. Arne, herzlich willkommen.
Ja, dir auch herzlich willkommen.
Ja. Ich habe da gleich mal eine Frage an dich. Und zwar zu Mindhunter. Was hast du für dich aus dieser Serie, aus der zweiten Staffel mitgenommen, was dazu führen kann oder was Umweltfaktoren oder genetische Faktoren dafür sein können, zu einem Serienmörder zu werden?
Ah, das ist schon eine fickelinsche, subtile Frage. Ich hab überlegt, jetzt bei der zweiten Staffel mehr als bei der ersten, ob tatsächlich viel zu lernen ist über Profiling, das damals neue Profiling. Eigentlich handelt es ja von Befragung. Befragung von Serienmördern, von Killern und um deren Vorgehen, deren Motivation und eben mögliche genetische und soziale Einflüsse zu erfahren, die etwa den berüchtigten Son of Sam und andere Serienmörder, die in den 70er Jahren notorisch wurden, zu ergründen. Man sieht sehr lange Gespräche, Gefängnisbesuche in der ersten Staffel, nicht so in der zweiten Staffel. Da gibt es auch noch Auftritte einiger Delinquenten in Gefängnissen, die im Wesentlichen die Befrager narren. Also es misslingen die meisten Befragungen und man merkt, dass es Scharaden sind. Also der Serienmörder als eine Art sinistrer Horrorclown, der die Befrager vorführt, meistens narzisstisch in extremer Weise ist und auch eine Eitelkeit seinen eigenen Taten gegenüber hat. Und es handelt sich meistens offenbar um narzisstische Kränkungen und den ältesten Hut in der Psychologie. Es ist alles in der Kindheit begründet.
Aber ist das nicht ein komisches Phänomen, weil natürlich betrachten wir Serien wie Mindhunter aus der heutigen Perspektive, dass wir all das wissen, was wir über die Serienmörder schon längst wissen, weil deren Fälle schon so durchleuchtet wurden. Aber in den 70er Jahren war ja Familienforschung ein relativ neues Ding. Ich frage mich halt in dem Zusammenhang, natürlich ist es irgendwie klar oder der alte Hut, dass man sagt, irgendwie es ist nicht unbedingt die Genetik, es sind tatsächlich die Umweltfaktoren, dass du auf eine gewisse Art und Weise missbraucht wurdest als Kind, seelisch oder körperlich. Aber es gibt ja diese Nebenepisode, jetzt tauchen wir schon so ein bisschen weiter ein in die Handlung des Sohns, eines der Ermittler, nämlich von dem Tench, der ja nicht ohne Grund als Figur mit eingeführt wird, der einen seelischen Schaden davon trägt, dass er bei dem Mord an einem anderen Kind zugesehen hat und sich die Eltern gegenseitig auch vielleicht die Bälle zuschieben, wer denn nun irgendwie Schulter fährt, während die Mutter zum Beispiel sagt, ich kann ja nichts dafür, das Kind ist sowieso adoptiert. Ist das nicht irgendwie auch eine billige Finte, zu sagen halt, man führt diesen Clou des adoptierten Kindes ein, um die Eltern erst recht vor die Frage zu stellen, wie weit sie Verantwortung dafür tragen können, dass sie etwas vererbt haben oder dass es nur die Umwelt ist? Wie hast du das bewertet?
Um sie noch hilfloser zu machen und vor noch grausamere Rätsel zu stellen. Dieser auch nicht vollkommen glaubhafte Tod eines Jungen in einer Garage, glaube ich, beim Spielen, also eine kindliche Grausamkeit, die Grausamkeit unter Schuljungs, ich glaube, sie sind 12 Jahre alt, und das ist keine Perversität, sondern es ist ein unabsichtliches, sozusagen ein unabsichtlicher Tod.
Ja, das Kind erstickt. Das Kind ist so ein Spiel, Leben und Tod spielen wahrscheinlich, und dabei erstickt das Kind.
So eine Art Mutprobe, und natürlich gibt es so etwas. Dann aber wird es geheim gehalten. Also das ist das Ungewöhnliche, dass es den Kindern gelingt, diesen Tod geheim zu halten. Das Kind wird vermisst, wird dann gefunden in der Garage. Es wird überlegt, ob das Kind entführt werden sollte, ob ein Triebtäter den Jungen getötet hat. So, dann kann es nicht länger geheim bleiben. Es wird ermittelt, dass die Kinder daran beteiligt waren und eben auch der Sohn dieses Ehepaars, dass nun natürlich in Verzweiflung gestürzt ist. Es gibt ein Detail, es wird gesagt oder es ist evident, dass der Junge, der adoptierte Junge, der Tench, das tote Kind auf ein Kreuz gelegt hat. Also es ist katholische oder jedenfalls die religiöse Erziehung erkennbar, möglicherweise auch der Religionsunterricht. Bei den Tench hat man nicht den Eindruck, dass sie sehr religiös sind.
Oder der Wunsch nach Wiederauferstehung vielleicht. Ne? So wie Jesus am Kreuz war, wieder auferstehen musste, wünscht sich der Junge vielleicht auch, dass der Kleine halt aus dem Totenreich wieder zurückkehrt.
Aber das setzt natürlich einige Kenntnis, einiges Wissen voraus, dass er überhaupt das Kreuz sucht und dass er das verbindet mit Jesus, mit der Hoffnung auf Wiederauferstehung oder dass er sozusagen das Martyrium erkennt. Also das scheint mir eine sehr lockere Konstruktion zu sein, nicht vollkommen glaubwürdig wie so manches bei Fincher, nicht vollkommen motiviert. Es wird dann manches aus der Frühzeit des Profiling oder der psychologischen Durchleuchtung solcher Fälle erkennbar und das ist die soziale Prägung, dass etwa ein Serientäter selten die Grenzen seiner eigenen Gruppe, sozusagen rassischen Prägung, also die Rassengrenzen, sozusagen die Rassenschranken überschreitet.
Was für mich zum Beispiel relativ neu war. Also dass man sich sein Opfer quasi innerhalb der eigenen Gruppe sucht, war eine Erkenntnis, die Profiler dort gewonnen haben, die mich überrascht hatte.
Ja, statt was man annehmen würde, dass jemand die Grenzen gerade überschreitet in jeder Hinsicht und außerhalb des eigenen Bereichs, also sowohl geografisch als auch sozial, weit ausgreift und in einem fremden
Bereich. Ja, weil man dann vielleicht weniger vermutet wird oder weil Machtgefälle vielleicht anders funktionieren. Ich hätte zum Beispiel auch gedacht, in Atlanta, die Atlanta-Morde, die da eine große Rolle spielen, dass ein Weißer dort als Mörder vielleicht eher in Betracht kommen könnte, ein reicher Weißer, der sich arme schwarze Kinder holt, weil er vielleicht mehr Macht hat, mehr Waffengewalt hat und so weiter. Und da wird man ja eines Besseren belehrt. Ja,
also es wird da insinuiert, dass es sich wahrscheinlich, also es werden schwarze Jungen entführt und ermordet innerhalb sehr kurzer Zeit. Dort scheint es so, als wäre das jeden zweiten oder dritten Tag. Als die Ermittler hinzukommen in Atlanta, Georgia, sind schon einige Kinder verschwunden. Es gibt einen Verbund schwarzer Mütter, die den Ermittler nur erwartet haben, der aus einem anderen Grund in der Stadt ist, nur für einen Tag. Und ihm wird aufgelauert und er wird konfrontiert mit diesen Fällen, in denen angeblich von der Polizei nicht ernst genommen wurden. Es wurde nichts aufgeklärt. Ja, es wurde nicht mal nachgegangen. Also die Behauptung, dass die Armut dieser Familien es nicht verlangt, dass den Fällen überhaupt nachgegangen wird. Verschwundene Kinder bleiben verschwunden, es gibt keine mediale Aufmerksamkeit. Dann nimmt sich diese Einheit des FBI der Sache an, geht auf die Suche und beschäftigt auch die lokale Polizei über Gebühr. Es werden immer mehr Ermittler und Beobachter, die an allen möglichen Orten postiert werden, abgestellt, sehr zum Unwillen des örtlichen Sheriffs natürlich. Aber es wird alles aufgeboten, was die Polizei hat. Also Überstunden, nächtliche Überwachung. Sie sitzen in der Hitze und unter Befall von Mücken nachts in den Autos. Sie schlafen tagsüber in den Hotelzimmern, müssen die Vorhänge zuziehen. Trotzdem fällt immer noch Sonnenlicht rein. Sie sind übernächtigt. Sie haben Durst. Sie sind schläfrig, schlafen im Auto.
Selbst Sinatra und Sammy Davis Jr. können nicht weiterhelfen.
Ja.
Sie werden ja da zum Konzert berufen, zum Wohltätigkeitskonzert. was ja auch relativ ordentlich dargestellt wurde. Aber ich, also was mir an der Atlanta-Episode so gut gefallen hat, ist, dass sie im Gegensatz zur Charles Manson-Episode, zu der wir vielleicht gleich noch kommen, dass sie vom Zeitpunkt her eine Aktualität aufgegriffen hat, die wir halt auch gerade einfach haben. Atlanta war jetzt auch in den Medien, gerade als es um dieses neue umstrittene Abtreibungsgesetz geht, das Abtreibung verbieten soll, über das sich viele Künstler aufgeregt haben. Und auf denen einmal die Stadt Atlanta als kreativer Schmelztiegel quasi der afroamerikanischen Gemeinschaft so in den Mittelpunkt gerückt ist. Viele Musiker, die sich dagegen gewehrt haben und auf soziale Missstände hingewiesen haben. Da haben wir doch mal den seltenen Fall davon gehabt, dass es irgendwie einen aktuellen Fall gibt, der auf eine Serie auch noch indirekt verweist, die 1979 bis 1981 spielt. Also mich hatte das irgendwie schon berührt, mich hat das der Stadt Atlanta auch irgendwie näher gebracht.
Ja, das ist natürlich ein südlicher Schmelztiegel und eine Metropole. Dann spielt ein Teil natürlich in Quantico, also die sozusagen Zeichnung einer Kleinstadt, in der eben sehr auffällig das FBI ist. Übrigens der Nebenstrang der Psychologin in diesem Team, das aus 4 Leuten besteht, gibt einen neuen Chef, der alles übernommen hat und der genialische, intuitive Hauptermittler namens Holden, Holden Ford.
Bald 30 wird.
Bald 30 und auch viel zu jung aussieht.
Etwas linkisch.
Also die schwarzen Mütter in Atlanta trauen ihm deshalb auch, trauen ihm nichts zu. Denn er wirkt unbeholfen, er wirkt zu jung und er verhält sich einigermaßen tollpatschig. Und auch der Leiter der FBI-Stelle, der diese neue sozusagen psychologische Ermittlungseinheit unterstützt, verlangt auch, dass der weiß gar nicht von Holden Fords Panikattacken, die ihn ins Krankenhaus gebracht haben. Dennoch ist ihm nicht entgangen, dass der recht unkonventionell vorgegangen ist und auch den Vorgänger dieses Chefs in die Frühpensionierung zwang oder aber ausgelöst hat, dass er abgesetzt wurde. Es gibt halt eine Verabschiedungsfeier, die zunächst rührselig ist, und als Ford das Wort ergreift, verlässt dieser ehemalige Chef den Raum und explodiert dann draußen vor dem Gebäude, und als Ford ihm nachläuft und sagt, merken Sie gar nichts, Sie Hornochse, glauben Sie tatsächlich, ich wollte in Pension gehen und mich zur Ruhe setzen, ich wurde in Ruhestand geschickt, und zwar ihretwegen, weil sie so ungeschickt sind, weil sie alle Grenzen überschritten haben, ihre Inkompetenz und Engstirnigkeit.
Nee, er hat halt als so intuitiv, das wird ihm immer vorgeworfen. Ne? Er macht sein Profiling immer nach Instinkten.
Aus dem Bauch heraus,
Katalogen. Wie
man heute sagt. Ja. Sehr gefährlich, und deshalb wird ihm Bill Tench zur Seite gestellt, der sowieso der Vorgesetzte ist, aber in der Binnenbeziehung eigentlich der insofern unterlegen ist, als er kein ingeniöses Ermittlungstalent
hat. Er ist ein Kopf alter Schule eher, ne?
Stoische, kräftige
Army-Frisur.
Genau, er trägt den
Bürstenschnitt.
Bürstenfrisur, ist ein riesiger, kräftiger Mann, der auch immer der einschüchternd ist und der so gern am Barbecue-Grill steht.
Er sorgt ja auch für eine der schwächsten Szenen der Serie, wie ich finde, die aber auch zusammenhängt mit dem Charles Manson-Moment, über den ich mich sehr geärgert habe. Also es wurde ja von Netflix groß angetrommelt. Diese Serienkiller sind in der neuen Staffel von Mindhunter zu sehen. Da wurden alle irgendwie aufgeführt. Der sogenannte TBK-Killer und dann natürlich auch Charles Manson. Und ich habe mich gefragt, warum musste das sein? Also man stellt ihn vor, nicht als Ratgeber beim aktuellen Ermittlungsfall, wie er sonst anderem hinzugezogen werden. Er führt nicht auf die Spur und er kommt ins Spiel im Jahr 1980 oder 81, also sprich zu einem Zeitpunkt, in dem er selber als Knastpersönlichkeit vielleicht gewachsen ist, aber keine wirkliche kriminalistische Relevanz mehr hatte. Und er wird dann sozusagen in den Raum hineingeführt, auch dargestellt von einem sehr guten Schauspieler meinetwegen, streckt dann auch die Zunge raus, macht seine Grimassierung zur Begrüßung, wie man ihn kennt. Also das Diabolische. Aber letzten Endes wächst über den reinen Schauwert eines unterhaltbaren Zwergs ja nicht wirklich hinaus. Und es gibt dann ja diese Konfrontation zwischen ihm und Tench, indem er zu Tench sagt, was wollt ihr eigentlich von mir? Ich bin nur ein Produkt der Gesellschaft, also von euch, also was ihr mich hineinprojiziert, diese ganzen Morde, die stammen in Wirklichkeit ja von euch. Ihr seid die Gesellschaft, ich bin nur eure böse Fantasie, was ja dann Tench auch dann dazu verführt, ganz unprofessionell die Verhörung abzubrechen und vor Wut aufzustehen, weil er natürlich daran denken musste, ob vielleicht sein eigener Sohn der Zeuge dieses Mordes gewesen ist, auch ein Produkt von ihm selbst gewesen ist. Also Manson wurde ja quasi da funktionalisiert, nur um der fiktiven Figur Tench, dem meinetwegen auch an reale Ermittler angelehnt ist, halt irgendwie diesen Hinweis zu geben, wie er auf seine eigene Familie zu betrachten hat. Das ist ja eigentlich ein grober Missbrauch realer Figuren, die eigentlich was viel Größeres hätten darstellen können.
Also es ist eine Instrumentalisierung der Figur Mansons zu einem verhältnismäßig späten Zeitpunkt. Sie können von ihm eigentlich auch nichts erfahren über diese Fälle, die vollkommen anders liegen. Also man weiß nicht, was sie von ihm erfahren wollen. Der Auftritt ist natürlich genau der struppiger Bart, ein Schauspieler, der Manson einigermaßen ähnelt, ja sogar sehr ähnelt. So, dann der stechende Blick, das Dämonische. Und dann bäumt er sich auf, nachdem er am Anfang ruhig und sibyllinisch ist, wird er wütend, springt auf und hält seine große Rede und sagt, das Gefängnis ist im Kopf. Und so, und man denkt, ja, aber warum beeindruckt das Tench? Also, was du sagst, so ist es natürlich gedacht, es soll Tench ein schlechtes Gewissen machen, denn er soll sich verletzt fühlen, er soll aufgebracht sein, er soll sogar mit der Faust nahezu auf, er muss zurückgehalten werden, um nicht auf Manson loszugehen. Und ich war in der etwas schläfrig, als diese Szene begann. Und dachte, was ist denn jetzt passiert? Warum ist das so umgeschlagen? Es ist doch ein bloßer theatralischer Effekt. Also es ist eine Wichtigtuerei, ein dramaturgisches Momentum, dass Manson da überhaupt eingeführt ist.
Ja, und es gibt keinen Grund, ihn da überhaupt zu sehen.
Bad Cop, ja. Dass die beiden da sich erst den Vortrag Mansons anhören. Mit welcher Erwartung waren sie da hingegangen, ne? Um etwas zu erfahren über Kindesmorde und Entführung, doch wohl nicht von Charles Manson. Und so das ewige Rekurrieren auf Son of Sam, bei jeder Szene in einem Gefängnis wird Son of Sam erwähnt.
Aber weißt du, es hat ja einer der anderen, mir fällt leider der Name nicht mehr ein. Liebe Zuhörer, meldet uns bitte. Dieser Riese, dieser kluge Riese, ne, der die schlimmsten Sachen gemacht hat, seine Eltern getötet hat, wahrscheinlich. Also den man einmal sieht mit der Brille.
Sehr, sehr oft
erwähnt. Ja, er ist ja auch der eine, der dann letzten Endes sagt, unsere Blutbäder wurden schon ausreichend mythologisiert. Und das ist halt der Fehler, den sie bei Manson auch gemacht haben. Man geht die gesamte Geschichte wieder durch. Man sieht die Opferfotos von Tate. Es wird darauf hingewiesen, dass sie hochschwanger gewesen ist. Es geht darum um Pick und War, was irgendwie an die Wand gezeichnet wurde und immer wieder die Betonung dessen, dass Manson lebenslänglich bekommen hat, obwohl hier ein gemeines Wort ist, er nicht selber Mörder gewesen ist, sondern nur Auftraggeber. Ich finde, dadurch nimmt sich die Serie auf, wenn es einen dokumentarischen Auftrag irgendwo hat, Dinge korrekt darzustellen, auch ein bisschen ihren Reiz, indem man halt auch die Leute überbeleuchtet, die man eigentlich schon durchgekaut hat, oder?
Es wird das Authentische natürlich nicht nur behauptet, sondern es geht auch tatsächlich zurück auf Stattgefundenes. Und Holden Ford hat auch ein Vorbild in der Wirklichkeit, ist aber wahrscheinlich sehr frei interpretiert. Es ist auch in so vielen Szenen erkennbar, wenn Außenstehende nach der Arbeit fragen dieser FBI-Einheit und es wird einigermaßen freimütig von Ford, auch von Tench und von der Psychologin Wendy Carr sogar gesagt, was sie machen. Und dann wird auch noch umständlich erklärt, nämlich für den Zuschauer, worum es sich handelt, was man aber ja schon verstanden hat, woran sie arbeiten. Und deshalb werden diese Beispiele immer wieder angeführt. Habt ihr vielleicht von Son of Sam gehört? Solche Typen sind das. Mhm. Ne? So. Und es wird aber auch immer wieder gesagt, ja, jeder Fall ist anders. Ne? Der eine macht es so, der andere macht es so. Und es gibt kein Muster dafür. Und zugleich wird behauptet, dass Holden Ford dieses Ingenium hat, diese Intuition, dass er etwas begreift, das für die anderen unsichtbar ist. Aber es sind nur Hypothesen. Und so gerät er mit Bill Tench aneinander, auch mit Wendy Carr, die methodisch vorgehen wollen und die das Methodische verlangen. Zugleich animiert auch der Chef dieser Abteilung dazu, seine seine Eingebungen anzuzapfen, aber unter Kontrolle zu halten. Also ist immer dieses Paradox, es muss ordentlich ermittelt werden, man braucht Beweise, damit der Staatsanwalt einen Haftbefehl
ja, und weil man ja ansonsten ja auch die falschen Leute alarmiert, also wenn Ford darauf hinweist, dass er sich sehr sicher ist, dass der Atlanta-Mörder schwarz ist und zwischen 20 und 30, tappt er damit natürlich versehentlich auch in die Vorurteilsfalle derjenigen, die sagen, okay, es war natürlich ein Schwarzer, der Schwarze ermordet hat, damit die Weißen weiter ihre Ruhe haben und nicht weiter ermittelt werden muss und diese stattdessen in Slums weiter umbringen. Damit stößt er sofort ja auch gegen Widerstand. Und das ist ja auch nicht ohne Grund, ne? Also den Menschen, der sich anvertraut, der schwarzen Bevölkerung, verfluchen ihn dafür auch, dass er sofort der Meinung ist, dass der Mörder schwarz sein muss.
Ja. Also natürlich ist das gefährlich oder es scheint so etwas wie Kaffeesatzlesen zu sein. Diese Hypothesen, die in geradezu drolliger Manier in den Büroräumen dann entworfen werden. Und wenn die vier oder fünf Leute da sitzen, also es gibt noch einen dritten Ermittler, der nicht so richtig zum Team gehört und der dann einmal mit Wendy Carr so eine Gefängnisbefragung unternimmt, weil die beiden Routiniers anderweitig und beschäftigt sind. Und dabei gelingt es ihm nicht, Delinquenten im Gefängnis ordentlich zu befragen, woraufhin Wendy Carr dann eigentlich ihre eigene Geschichte erzählt und dann dem Mörder einiges entlockt, es provoziert ihn so, dass er plötzlich spricht und sozusagen neidisch wird und dann rückt er mit einiger Wahrheit heraus oder sie erkennt dann, was eigentlich der Assistent erkennen soll. Das merkt aber dann später wieder der Chefermittler, der sagt, halten Sie sich raus, ich brauche Sie hier für Analysen, aber Sie sollen nicht solche Befragungen führen. Und was ist denn eigentlich mit dem anderen Burschen gewesen? Der ist ja auf dem Band kaum zu hören. Warum hat er die Befragung nicht geführt? So, und es gibt also auch diese internen Auseinandersetzungen oder die Frage nach den Zuständigkeiten. Es gibt Unsicherheiten und Rivalitäten. Der Vierte wird oft aus dem Raum geschickt, darf an manchem nicht teilhaben. Und aber die Frage nach der Methodik wird ja eigentlich nicht beantwortet, denn es gibt ja gar keine Methodik. Und die Art, wie ermittelt wird in Atlanta, also nächtelang in Autos sitzen, Beschattung.
Das ist klassischer Polizeistil.
Genau.
Ja, Polizeiarbeit. Genau. Es gibt psychologisch sozusagen noch kein Fragebogen, der abgearbeitet wird, sei es irgendwie durch Häkchen setzen oder durch Ausfüllen von Zahlen, nachdem irgendwie ein gewisses Profiling noch erstellt wird. Das wird hoffentlich noch kommen. Aber insgesamt wollen wir mal festhalten, ist es eine Serie, also mich hat die zweite Staffel etwas mehr gepackt als die erste. Vielleicht auch deshalb, weil es weniger weil es mehr Ermittlungsszenen gegeben hat und weniger Befragungsszenen in den Gefängnissen selber, die zu wenig geführt haben. Ich weiß nicht, wie es dir ging.
Ja, ich habe keine Beweiskraft, keine Evidenz erkannt in den Befragungen der ersten Staffel, aber der zweiten auch nicht.
Ja.
Ja. Also das ist mir vollkommen rätselhaft, was das erbracht haben könnte.
Ja. Du, das liegt aber, glaube ich, auch daran, dass die Figuren ja so Konglomerate verschiedener Profiler sind. Und ich glaube, man dürfte sich als Serienmacher auch nicht anmaßen, dem Profiler jetzt den vollen Fahndungserfolg für Person A, B oder C anzukreiden, weil diese Figuren ja fiktiv sind. Also dieser Atlanta-Mörder, der am Ende gefangen wird, wird zwar auf die richtige Spur, also die Polizisten werden zwar von Ford auf die richtige Spur gebracht, aber gefangen genommen, also von der Festnahme des Mörders würden ja die Profiler selber auch überrascht. Ich glaube, man wollte sich nicht anmaßen, halt irgendwie zu sagen, das sind unsere Superermittler und die kriegen jeden, ob Manson oder Berkowitz oder BTK.
Es bleibt ein Pyrrhus-Sieg oder ein nur scheinbarer Triumph, weil die beiden Erwachsenen, die rätselhafterweise ermordet wurden, die eben nicht in das Muster passen, für diese beiden Morde wird der Täter verurteilt und man weiß auch nicht genau, ob er tatsächlich der Täter ist, aber er wird verurteilt für diese beiden Morde und es bleiben 25 oder 26 Morde an Kindern unaufgeklärt, unangeklagt, ungesühnt und in dieser Gewissheit reisen die Ermittler aus Atlanta ab und die Mütter weinen, und niemand kann damit zufrieden sein. Und das ist aber natürlich das ambivalente Ende eines Fincher-Films, wie es für Fincher typisch ist. Also ihnen ist nicht viel gelungen, sie werden aber trotzdem gefeiert und ihre Einheit beim FBI ist gesichert. Die werden weiter finanziert und alle freuen sich. Ist aber die Frage, wenn 25 oder 26 Kindesmorde nicht aufgeklärt sind, weshalb ist diese Abteilung jetzt etabliert beim FBI und kann in Quantico auf Jahre hinaus schön weiterarbeiten?
Ja. Naja, 80er-Jahren. Sie steigen zumindest am Ende wie gut gelaunt halbwegs ins Flugzeug. Auch wenn natürlich für Ford überhaupt nichts geklärt ist, weil er natürlich gewisse Leute im Stich gelassen hat, also praktisch die Kinder, deren Tod nicht gesehen wurde. Ja,
sozusagen
das ambivalente Fincher-Ende.
Ein professioneller Triumph und der Chef der Abteilung ist zufrieden und es wird weiterhin finanziert und dabei geht es ja, sie stehen am Anfang, sie brauchen die Finanzierung und nun kann die Serie weitergehen und es wird noch 2 oder 3 Staffeln geben. Greifen wir noch weiter aus, 10 Jahre zurück, 1969, James Bond-Film On Her Majesty's Secret Service.
Sogar für Muttersprachler wahrscheinlich ein. Ja. Genau. Für Muttersprachler bestimmt noch schwieriger zu formulieren als für uns.
Sogar der Regisseur Hunt spricht in einer Dokumentation über im Geheimdienst ihrer Majestät nicht sehr deutlich Her Majesty's Secret Service aus.
Also ich fand den Film, er wird viel über ihn gesprochen, weil er aufgrund vieler Eigenheiten als sehr bemerkenswert gilt. Es war der längste Bond-Film seiner Zeit, fast 150 Minuten. Er spielte fast nur an einem Schauplatz, nämlich in der Schweiz. James Bond heiratet und natürlich gibt es mit George Lazenby einen neuen Bond-Darsteller, einen sehr langen Australier, der auch nur einmal auftreten durfte. Der Film wurde zwar ein Erfolg, aber er erschien den Leuten nicht gut genug. Also für mich war der Bond-Film vor allen Dingen aufgrund zweier Dinge sehr auffallend. Also zum einen, er wurde ja beworben mit einem unpassenden Werbespruch, der eigentlich zur kalten Schweiz nicht wirklich gepasst hat. Far out, far more. Also sozusagen ein Hippie-Spruch, der jetzt im Jahr 1969 gepasst hat und zur psychedelischen Szene, aber nicht wirklich zum Material, das da verdreht wurde. Also man sieht ja eine sehr lustige Szene, in der Blofeld in seinem Refugium Piz Gloria per Hypnose, glaube ich, sein Team aus mehreren Frauen irgendwie auf Mission schickt. Und das ähnelt auch so einer lavalampenartigen psychedelischen Situation, wie man sie für das Jahr erwartet hätte, aber nicht in diesem Setting. Wie fandst du das?
Ja, es ist natürlich der Versuch, dem geänderten Zeitgeist geschuldet, Bond als eine moderne, fast hippieske, im Schottenrock auftretende Figur. Heute würde man vielleicht, man würde nicht sagen queere Figur, aber so Camp. etwas verschrobene Figur zu zeigen. Und der Lazenby, der ja nicht mal ein dilettierender Schauspieler war, sondern ein Model. Der war in London tätig, gebürtig aus Australien. Und der Regisseur Peter Hunt und jeder andere, der 20, 30 Jahre später befragt wurde zum Casting, nachdem Sean Connery nicht mehr zur Verfügung stand, sagt immer als allererstes, well, he was not an actor. He was a male model. Und dabei ist es geblieben.
Also Schokoriegelwerbung.
Ja, so war es stigmatisiert. Es gab wohl auch eine Reklame, wo er in einem offenen Auto durch London gefahren ist. Und also so 3 Jahre nach Blow Up von Antonioni mit David Hemmings war das wohl die Vorstellung von Weltläufigkeit, dass ein etwas exzentrischer, nicht so traditioneller Bond, natürlich Grübchen, gut aussehend, immer noch die alte Vorstellung, wäre es doch Cary Grant. Gesucht wurde Cary Grant vor Beginn der Serie.
Aber war er denn kein klassischer Bond? Ich meine, wenn du ihn mal vergleichst mit Roger Moore, der damals ja schon als Komiker eher bekannt gewesen ist, oder noch krasser Daniel Craig, der dann wirklich alle Grenzen gesprengt hat, weil er blond war und aussah wie ein Schlachter. Sind das nicht irgendwie, also im Grunde hat doch Lazenby doch noch ein gewisses Muster, wie du auch gesagt hast, mit Cary Grant, der auch in die John Connery Richtung ging. Eigentlich war er ein klassischer dunkler Bond.
Sie haben nach dem Phänotyp besetzt.
Und Patrick McGowan hatte ja abgesagt. Ich weiß nicht, ob du das wusstest, den hatten sie ja auch gefragt. Er wollte lieber seine Serie machen, ne, mit dem runden Ball, Nummer 23.
Ja.
Der auch ein rotblonder Schauspieler war. Es soll ja auch sogar Bilder gegeben haben, die ihnen James Bond-Kleidung gezeigt haben, wo er sich versucht hat, da irgendwie einzudingsen.
Also angeblich waren sich alle, weil ja vor allem Harry Saltzman und Albert Broccoli, die das Sagen hatten, und auch Frau Broccoli, die sich in der Dokumentation später ausführlich äußert, sie waren sich einig darin, dass er so aussieht wie Bond. Und so konnte auch Ian Fleming wahrscheinlich zufrieden sein. Und es schien kein so erheblicher Bruch zu sein. Aber es gibt einen Bruch im Drehbuch, in der Art der Erzählung.
Oder wie man heute sagen würde, Narrativ.
Genau.
Das Modewort unserer Journalistenkollegen, das Narrativ.
Ja, ein etwas anderes Narrativ. Also den neckischen Schottenrock hätte man sich wahrscheinlich bei Connery auch vorstellen können. Das wäre genauso inszeniert worden. Vor allem ist Lazenby eigentlich ein konservativer, nicht sehr ironischer Mann.
Bis auf den einen bekannten Satz, den er gesagt hat, ne, gleich am Anfang. Als er die Comtesse rettet, aber sie dann flüchtet und sagt auch, "This never happened to the other fella."
Ja.
Und damit war natürlich Connery gemeint, ne? Augenzwinkern.
Augenzwinkern, aber das muss er natürlich gesagt haben. Ja. Und hat mit Lazenby nichts zu tun, sondern das ist eine Drehbuchpointe. Das Drehbuch war offenbar so wenig komisch und gescheit, dass noch an dem Dialog zwischen Diana Rigg und Teddy Savalas geschrieben werden musste, um es etwas ostentativer, weltläufiger, intelligenter und sarkastischer zu machen. Das ist ein sehr guter Dialog, der noch im Nachhinein dem Drehbuch hinzugefügt wurde. Ich finde die Ironie dieses Harems sozusagen, die Ironie dieser, ich glaube, deutschen Theaterschauspielerin in guter Tradition.
Ja, das war eine Deutsche, ich weiß aber nicht, wer es ist.
Ja. Mhm. Die nicht sehr berühmt war, aber als Nebendarstellerin sozusagen die Mutter der Kompanie oder die Gouvernante, die Leiterin dieses Mädchenheims spielt. Und
so wurden Deutsche auch damals besetzt, also gerade auch im Bonn-Kosmos.
Ja.
Lotte Lenya hat ja damals auch in From Russia with Love, weil glaube ich die erste Deutsche mitgemacht hat, ist ja immer so die leicht strenge Aufpasserin.
Ja, Lotte Lenya ist großartig im ersten Bond-Film hier ist es auch kongenial besetzt, diese Rolle. Also die Einpeitscherin im Mädchenpensionat, die eben verhindern will, dass sich die Mädchen diesem Usurpator, dem Eindringling, hingeben. Und die huschen natürlich immer zu in sein Zimmer oder er huscht in verschiedene andere Zimmer.
Sir Hillary.
Ja, genau.
Es gibt von John Barry den schönen Soundtrack-Song dazu, den übrigens Rocco Schamoni auch mal eingespielt hat bei einer seiner Shows. Der ist von John Barry und heißt Sir Hillary's Nights Out.
Mhm.
Also wenn er dann mal auf Tour geht und so.
Da ist ja das Ladies. Far Out.
Ja.
Das
ja,
ist das genau. Far Out. Das ist natürlich dieses Chalet, dieses Anwesen oben auf dem Felsen, auf dem Berg. Eis, schneebedeckt im ewigen Eis. Und es fährt diese Seilbahn da hoch. Und es gibt steilen Abfahrten, die dann von Willy Bogner, dem berühmten Skiläufer und späteren Stunt-Filmer, choreografiert wurden.
Sein großes Meisterwerk Fire and Ice sollte erst noch kommen.
Viel später, 1985, glaube ich, ungefähr. Mhm. Aber auch in den späten 70er Jahren, in den 80er Jahren wurden alle
Spy Who Loved Me hatte auch eine Skiszene von Bogner.
Ja, die Bobbahn später.
Genau.
und so viele Schießszenen, die Herr Kröger führt hat. Und hier war das alles neu und es staunten die Stuntmen, Stuntkoordinatoren und die Kameraleute darüber, dass er mit einer Kamera am Körper rückwärts gefahren ist und Szenen gedreht hat und auch mit der subjektiven Kamera seine eigene Abfahrt gefilmt hat. Und George Lazenby sagt in der Rückschau in der Dokumentation, er konnte rückwärts schneller fahren, als ich vorwärts Skifahren konnte. So, und die Action ist natürlich immer mindestens so bedeutsam wie der Humor, oder ist das, was dann eigentlich übrig bleibt? Diese Action-Szenen, etwa das Hangeln am Seil des Lifts, der Gondelbahn.
Ja, aber fandest du nicht? Das ist eine Sache, die mir aufgefallen ist. Habe ich auch einfach damals eine falsche VHS-Version geguckt oder der Streamer nicht funktioniert. Aber ich hatte das Gefühl, dass zumindest, wenn nicht die Verfolgungsjagd, dann doch die rein körperlichen Action-Szenen immer beschleunigt waren. Hat es nicht das Gefühl, dass wenn immer noch George Lazenby sich geschlagen hat, dass es irgendwie wie ein Zeitraffer aussah? Oder dass alles sehr linkisch stattgefunden hat, das Fallen und so weiter? Mir kam das irgendwie vor wie ein zusätzlicher Effekt, der eingeführt wurde, um Bond zu einem sehr schnellen, fast Karate-ähnlichen Kämpfer zu machen.
Ja, es wirkt nicht sehr naturalistisch. Also nicht so sehr wie bei, nicht so überzeugend wie bei Rocky. Terence Hill und Bud Spencer.
Etwa. Der Doppelbackpfeife.
Obwohl es hieß, dass Lazenby gleich bei der ersten Gelegenheit einen Stuntman niedergeschlagen hat. Also er sollte mit jemandem aneinander geraten und hat sofort ans Kinn geschlagen. Und daraufhin sei gesagt worden, das ist der richtige Bond, den nehmen wir. Ah. Verdammt, ist der gut. Mhm. Und das kann man sich vorstellen, dass Lazenby mit aller Macht sofort die Rolle eingenommen hat, da er ausgesucht worden war und einigermaßen bramsig mit großem Selbstbewusstsein, weil es offenbar nicht lange dauerte, bis sie sich für ihn entschlossen hatte, zum Drehort kam. Und in der Schweiz, da war so angeblich gedrückte Atmosphäre, alles war problematisch, wahrscheinlich, weil es in der Schweiz war, weil es kalt war, weil es schneite, weil man nicht genau wusste, was daraus werden sollte, weil Sean Connery nicht mehr da war. Und dann kam die Ehefrau von Capi Broccoli und sagte in London, ich komme da mal hin, ich fahre mal in die Schweiz, ich muss an den Drehort, ich muss die Jungs aufmuntern. Und ich gebe eine Party und dann geht das schon. Und sie gab diese, veranstaltete die Feier. Und man saß an den Tischen und offenbar war niemand aufgefallen, dass George Lazenby nicht da war. Und der stand dann laut Frau Broccoli in der Tür und sie rief, komm doch George, warum setzt du dich nicht zu uns? Und George sagte, ich bin ja nicht eingeladen worden. Dann sagte sie, George, alle sind eingeladen. Der Zettel hing überall, im Aufzug, im Hotel, in den Gängen. Jeder ist eingeladen. Daraufhin sagte er laut Frau Broccoli, ja, aber ich bin der Star des Films. Und dann nahm sie ihn beiseite, mittlerweile war sie wahrscheinlich vom Tisch aufgestanden und sagte, George, nicht du sagst, dass du der Star bist. Ich sage nicht, dass du der Star bist. Es ist das Publikum, das bestimmt, ob du der Star dieses Films bist oder ob du ein Star bist. So, vielleicht hat er die Lektion gelernt. Er hatte ja dann nicht mehr viel Gelegenheit, das zu genießen.
Wobei das Feedback war ja nicht wirklich schlecht auf ihn. Also das Publikum, also der Film war ein Erfolg. Es gab damals, glaube ich, soweit ich das zumindest weiß, keine Publikumsbefragung oder nicht so wie heute das Internet, wo das Volk abstimmt und sagt, das ist nichts, sondern es war eine reine Produzentenentscheidung. Es fiel ja schon auf, dass sein Name, die Plakate wurden ja, wir haben beide so ein Making-of auch nochmal gesehen, zum Film, die Filmplakate haben ja nicht großartig mit Lazenby geworben, ne? Es hieß einfach nur, oh, Seven is back und so weiter, ne? Aber es ging irgendwie weniger um ihn und man hat ja das Gefühl bekommen, dass von vorne, also dass man sich schnell gegen ihn entschieden hat, ohne abzuwarten, ob das neues Material nicht zu ihm passen würde.
Ja, ich glaube, sie waren davon überzeugt, dass er kein Star würde. Also sie konnten sich nicht vorstellen, dass er eine Karriere wie Connery machen würde oder dass er auch nur Connery ordentlich ersetzen könnte in den weiteren Filmen. Und sie waren nicht überzeugt von seinem Schauspieltalent. Und noch etwas anderes. Wahrscheinlich gab es schon Anzeichen, gab es Hinweise darauf, dass Connery bereit war, stimmt, zurückzukehren. Sie haben wahrscheinlich Connery gefragt, mhm, oder Connery hat durchblicken lassen, mhm, dass er 1970, 71 zurückkehren würde.
Für einen wirklich schlechten Film.
Auch einigermaßen enttäuscht, ja, von den Filmen, die er gedreht hatte in den zwei,
ja, Jahren vorher. Ich habe mich so ein bisschen überhand gewundert, den Regisseur, der gesagt hat, dass er glaubt, dass es sowohl für Im Geheimnis ihrer Majestät als auch für Diamantenfieber besser gewesen wäre, wenn das Ende des ersten Films, nämlich als die Comtesse erschossen wird, als Prolog von Diamantenfieber begonnen hätte. Das verstehe ich nicht. Also für mich ergibt Im Geheimnis ihrer Majestät dann einen guten Sinn, wenn er eben damit endet, dass James Bond nicht heiraten darf, dass er nicht glücklich sein darf und dass seine Mission weitergeht und dass es innerhalb der ersten Geschichte noch passiert. Wenn das als Happy End endet, das will ja eigentlich keiner, ja, sehen. Dann weiß man noch nicht mal, dann denkt man, oh Gott, jetzt sehen wir Bond in Diamantenfieber als Ehemann, jetzt schleppt er seine Frau immer mit rum und so weiter. Also ich glaube nicht, dass es als Happy End funktioniert hätte. Andererseits hätte es wahrscheinlich Diamantenfieber gut getan, wenn der Film gleich begonnen hätte mit dem Mord an seiner Frau. Also letztere hätte wahrscheinlich profitiert, aber für Geheimnis ihrer Majestät war es eigentlich ein Glücksfall zu zeigen, dass James Bond immer der einsame Geheimagent bleiben wird.
Ja, also es ist vielleicht der traurigste Schluss überhaupt, weil die Aussicht auf eine Häuslichkeit oder auf ein ewiges Glück gezeigt wird, das dann wenige Minuten später kaputt geht. Dazu gibt es ja auch den Song We Have All the Time in the World und man glaubt das für Momente und aber sie haben eben nicht alle Zeit der Welt und das wird so abrupt, fast brutal zunichte gemacht. Also das ist der Einbruch eines grausamen Realismus am Ende des Films, wenn man bereit ist, diese Aussicht zu glauben. Und dann wird es vollkommen zerstört und Bond wird zurückgeworfen auf den einsamen Wolf. Nun ist es Diana Rigg, die, ja, die Frau ist.
Und Bond wird ja auch die Möglichkeit zur Rache genommen. Es gibt ja das eherne Bond-Gesetz, dass der Handlanger des eigentlichen Superhelden nochmal nach dem Tod, der Handlanger des Superbösewichts nach dem Tod des Bösewichts nochmal kommt und von Bond nochmal fertig gemacht werden muss. Das kennt man ja vom Beißer, das kennt man von Oddjob und so weiter. Aber an dieser Frau, der Schauspielerin, deren Namen wir jetzt leider nicht wissen, die Gouvernante Blofelds, an die kommt er dann halt nicht mehr ran. Ne? Die schießt aus dem Auto heraus auf seine Frau und entflüchtet dann und an ihr kann er auch keine Rache nehmen.
Ja, also es ist ein doppelt und dreifach schreckliches Ende.
Ja.
Eben auch das Ende für George Lazenby. Und später erkannte man natürlich die Ironie darin, dass dieser Film in sich vollkommen geschlossen war. Noch wussten sie nicht, dass es die Wiederkehr Connerys vorbereitet. Im Nachhinein denkt man, ja, es musste genauso sein. Es schließt ab mit dem Tod der Diana Rigg. George Lazenby hat keinen zweiten Auftritt. Alle Illusionen wurden ihm genommen und es endet im Schnee von der Schweiz. Ich weiß gar nicht, wie der Ort heißt, der tatsächlich.
Piz Gloria, aber ich weiß nicht, ob das wirklich, ja, das auch so ist, heißt. Das ist ein fiktiver Ort.
Ja, genau.
Piz Gloria. Die Alpen sterben.
Das in der Schweiz. Ja. Also Piz will bestimmt und Gloria auch irgendwo.
Ja.
Also Piz Gloria. So hätten sie den Film nennen sollen. Ja. Auch viel kürzer als On Her Majesty's Secret Service.
Aber das war halt für uns als für mich zumindest als deutschen Jungen halt irgendwie relativ unspektakulär festzustellen, dass ein James Bond Film in einem deutschsprachigen Land spielt, dazu noch in der Schweiz, es war auf jeden Fall für mich weniger exotisch als von Diamantenfieber zu hören, dass er nach Amerika gezogen ist, aber gut.
Später kam dann Octopussy in der DDR.
In der DDR.
Und in der Bundesrepublik.
Das war doch exotisch. Ja.
Octopussy, das war unser Heimspiel 1983, glaube ich.
Ja, und es wurde auch ein Witz auf Kosten von James Bond für den Deutschen gemacht. Ich erinnere nur an die Anhalter, die vermeintlich anhalten, um Roger Moore mitzunehmen und dann Vollgas geben, als er schon das Auto erreicht hat. Wo man dann auch mal sieht, wie gemein der deutsche Autofahrer sein kann.
Ja, das und der Clown bleibt, ja. Roger Moores Clown bleibt mir auch unvergesslich, dieser Wanderzirkus.
Der erste Clown stirbt doch irgendwie am Zaun, oder?
Ja, genau,
Clown,
der wird mit dem, ich glaube, durch ein Blasrohr, den Pfeil aus einem Blasrohr umgebracht. Also der Film ist mir eindrücklich. Darüber sprechen wir bei anderer Gelegenheit.
2022, wenn der Jubiläum feiert.
Ja.
Oder 23.
Oder 23, ja. Da haben wir noch etwas Zeit.
Ja, genau.
Als nächstes kommt, glaube ich, der Mann mit dem goldenen Diamantenfieber.
Diamantenfieber, genau. Den knüpfen wir uns auch noch irgendwann vor.
Also immer 50 Jahre, das lässt sich nun mindestens alle 2 Jahre fortführen. Genau. Ja, Sasan, vielen Dank.
Ja, ich danke dir auch.
Für diese Folge.
Genau. Und wie gesagt, folgt uns ruhig auf Facebook und Instagram und Twitter. Es lohnt sich, immer wieder neue Updates zu den neuesten Programmen. In der nächsten Sendung besprechen wir Der Dunkle Kristall. Da kommt ja die Netflix-Serie als Prequel des leider erfolglosen Films 1982 aus der Puppenschmiede von Jim Henson. Und dann widmen wir uns ein bisschen der Magie dieser Puppen. Dann bis zum nächsten Mal und bis bald.
Ja, tschüss.